Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Männer. Dieser Podcast ist für euch, aber auch für euch Frauen und für alle diverse natürlich. Aber wir sprechen heute über Männerbilder, weil lange Zeit und auch heute noch mussten und müssen Männer vor allem ja stark sein. Sie müssen unabhängig sein, sie müssen schmerzunempfindlich wie Indianer sein, dürfen keine Gefühle zeigen und keine Schwäche. Das ist zum Glück größtenteils Vergangenheit. Aber die Frage ist natürlich, wie sollen Männer denn dann alternativ sein? Das bespreche ich in diesem Podcast mit Anil Altintas. Er bringt uns die besondere Perspektive eines Mannes mit türkischer Einwanderungsgeschichte mit, die nämlich dafür sorgt, dass er als Mann vor allem als Gefahr angesehen wird. Unser zweiter Gast, der Journalist Simon Schröder aus Hamburg, ein sehr klassischer Vertreter des weißen Mannes. Mit ihm mache ich mir zusammen Gedanken darüber, ob es auch okay ist, als quasi neuer Mann alte Verhaltensweisen auch zu genießen für einen Moment. Auf das Thema gebracht hat uns unsere Ab 21-Hörerin Deri. Sie hat von einem Freund das Buch Das entehrte Geschlecht, ein notwendiges Manifest für den Mann, empfohlen bekommen. Und da hat sie zu uns gesagt, jetzt redet doch da mal drüber. Und das machen wir jetzt. Hi Deri.
Hi.
Warum interessiert dich als Feministin, die du bist, hast du uns erzählt, dieses Thema?
Ja, also gerade als Feministin fand ich das ganz spannend. Also um ehrlich zu sein, als mir es empfohlen wurde, war ich auch so, ich weiß nicht, ob ich mir das durchlesen sollte, ob das was für mich wäre als Feministin. Schließlich kämpfe ich ja in meinem Alltag für die Rechte der Frau. Aber als der Freund, der mir das Buch empfohlen hat, anfing zu erzählen, warum das auch gerade für den Feminismus und für die Emanzipation der Frau wichtig ist, dass der Mann auch so eine Emanzipation durchmacht, war ich dann doch schon interessiert. Und dann hat er mir das Buch ausgeliehen und ich habe es mir durchgelesen und dachte, ja, das passt, das nehme ich mit auf. Und deswegen habe ich es euch empfohlen.
Und vielleicht kannst du uns kurz, also die Kernthese habe ich ja schon gesagt, zur Emanzipation der Frau gehört auch die Emanzipation des Mannes. Aber was heißt denn das? Was sagt der Autor?
Naja, wir sind mit der Emanzipation der Frau und dem Feminismus ja sehr weit gekommen. Wir haben viele Schritte unternommen, viel dafür. Ich persönlich nicht, dafür bin ich noch ein bisschen zu jung, aber meine Vorgängerin sehr viel gekämpft für die Rechte der Frau und haben auch viel erreicht. Und der Autor sagt aber, dass es jetzt an einem Punkt ist, wo es nicht weitergeht. Und es fehlt so ein bisschen der letzte Schritt. Und es ist schon so, dass gerade wir jungen Frauen heutzutage viele Möglichkeiten haben. Aber man muss sich dann auch überlegen, was macht das eigentlich mit dem Mann? Dass ich gerne arbeiten gehen möchte und die Kinder dann vielleicht in der Elternzeit vom Vater betreut werden, was bedeutet das eigentlich für den Mann? Mhm. Und es gibt nun mal diese Diskrepanz dazwischen, dass wir einerseits jetzt von den Männern verlangen, tut das, was wir vorher getan haben, damit wir auch arbeiten gehen können und Karriere machen können und uns weiterbilden können. Aber im Umkehrschluss gibt es von den Männern immer noch ein klassisches Rollenbild, das weiterhin aufrechterhalten wird. Das heißt, Männer werden schief angeguckt, wenn sie sagen, ich würde gerne für ein Jahr in Elternzeit gehen, weil das macht man ja als Mann nicht. Das ist der Job der Frauen. Mhm. Aber die Männer werden von uns in diese Rolle gedrückt. Sie müssen quasi. Sie sind verliebt, sie haben eine Frau, mit der sie ihr Leben teilen wollen, wollen ihr natürlich auch was Gutes tun, aber bekommen gesellschaftlich Kritik dafür. Ich selber habe das erlebt bei meinem Mann, für den das gar kein Thema war, das auch nur anzusprechen auf der Arbeit, Elternzeit zu nehmen. Mhm. Es gibt ein bestimmtes Bild von Männern, dass die Gesellschaft hat, ein Mann muss groß, stark, männlich, er muss Karriere machen, er muss das Geld verdienen. Das ist ein Bild, was geprägt ist und was einfach bleibt. Das funktioniert aber nicht mit der Emanzipation der Frau und dem Feminismus, wenn wir ein Stückchen mehr von dem haben wollen, was Männer machen, weil wir sagen, wir sind zu wenig in Vorständen und so weiter, wir wollen da auch rein. Hm. Dafür müssen wir aber auch ein Stückchen abgeben von zum Beispiel Kindererziehung.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist ja sozusagen um die letzten, ich nenne jetzt irgendeine Zahl, um die letzten 10-15% der Emanzipation der Frau zu vollenden, müssen die Männer sich auch emanzipieren. Also ist es letztlich sozusagen ein Mittel zum Zweck für die Vollendung der Emanzipation der Frau, dass sich die Männer auch irgendwie ein neues Selbstbild geben?
Richtig, denn wenn wir bei dem klassischen Männerbild bleiben, ist ja die letztendliche Umsetzung der Emanzipation der Frau gar nicht möglich. Also mit dem klassischen Rollenbild eines Mannes, der keine Gefühle zeigt, der arbeitet und sich nicht um die Kinder kümmert, sondern eher dafür sorgt, dass die Lebenssicherung sichergestellt ist, der Lebensunterhalt, können wir ja gar nicht das umsetzen, was wir fordern als Feministin.
Hm. Okay, also aber nur Erfüllungsgehilfen wollen wir tatsächlich auch nicht sein. Wir haben aber ja auch ganz viele Jahre, Jahrhunderte auch tatsächlich das Sagen gehabt oder uns das an uns gerissen, würde ich vielmehr sagen, leider. Und jetzt ist es natürlich für viele auch ein schwieriger Schritt, da rauszukommen. Siehst du denn oder hast du Hoffnung, dass das noch zu deinen Lebzeiten funktioniert
mit den Männern? Auf jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall. Ich denke schon, dass sich da schon was verändert. Ich denke, dass das jetzt schon im Wandel ist. Ich sehe das bei uns in unserer Generation, also ich bin jetzt Ende 30, aber bei der nachkommenden Generation, bei meinen Kindern zum Beispiel, sehe ich, dass es schon verändert ist. Also es gibt ja auch viel mehr Männer heutzutage, die aus dem klassischen Bild des Mannes rausfallen und das für sich auch beanspruchen, dass das respektiert und toleriert wird. Auch wenn ich jetzt an die LGBTQ-Szene denke, gibt es da auch viele Männer, die sagen, wir passen nicht in das klassische Rollenbild und das wollen wir auch nicht. Finde ich schon, dass es eine Veränderung gibt. Also ich glaube, das, was sich viele Jahrzehnte lang nicht verändert hat, ist jetzt gerade auch in einem Umbruch.
Sagt Ab21-Hörerin Deri. Sie hat uns empfohlen, doch mal über die Emanzipation des Mannes zu sprechen, die sozusagen die Vollendung der Emanzipation der Frau bedingt. Vielen Dank, Deri.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Die Werbung. Böse, böse Werbung. Will uns seit Jahren ja immer verkaufen, dass wir nur dann echte Männer sind, wenn wir Bier trinken, wenn wir Auto fahren, wenn wir Fleisch grillen, wenn wir ein Haus bauen und wenn wir insgesamt sehr, sehr stark sind. In kurz, wenn wir so sind, wie Männer grob zwischen den 50ern und 80ern bedenkenlos sein konnten. Dann aber kam die Emanzipation der Frau so richtig in Fahrt und auf einmal war klar, das Ding mit der Emanzipation kann nicht gelingen, wenn sich nicht auch die Männer verändern. Wie sich junge Männer zwischen 20 und 30 heute fühlen, wer sie sind, wer sie sein wollen, darüber habe ich vor der Sendung mit Simon aus Hamburg gesprochen.
Moin.
Du hast dich persönlich und als Journalist mit dem Thema beschäftigt. Was ist denn für dich männlich und Männlichkeit?
Das ist eine sehr gute Frage, die man nicht so schnell beantworten kann. Männlich sein heißt für mich vor allem mutig sein. Und jetzt nicht mutig sein, wie früher irgendwie vom Zehner im Freibad zu springen, sondern mutig sein, Gefühle zuzulassen. Mhm. Irgendwie auch mal zu sagen, wirklich zu sagen, wie es einem geht und nicht immer den starken Macker zu spielen. Und das heißt irgendwie aber auch, dass männlich sein menschlich sein heißt und wir irgendwie das mit diesem Begriff ja tatsächlich dann in so eine Schublade pressen, oder nicht?
Hast du das Gefühl, dass du das nicht konntest? Ich meine, du bist jetzt 28, ich hätte jetzt schon erwartet, dass du zeitlebens deine Gefühle ausdrücken konntest oder sagen konntest, mitteilen konntest, ohne dass irgendjemand sagt so, oh, guck mal, das Würstchen Simon.
Ja, also natürlich konnte ich sagen, hey, mir geht's jetzt auch mal nicht so gut und ich konnte auch Emotionen zeigen, auch das war in Ordnung, aber mir wurde schon immer gezeigt, Simon sei stark. Ne? Mhm. Also ich werde nie vergessen, wie ich im Kindergarten früher einen Zivildienstleistenden hatte, der immer gesagt hat, Männer weinen nicht. Mhm. Und das setzt sich erstmal, ne? Dass man nicht weinen darf, stark sein muss. Und ich glaube, das ist auch noch in vielen drin, dass man, also in vielen Männern drin, dass man immer der starke Schweigsame sein muss.
So. Indianer kennen ja. keinen Schmerz. So
Indianer
Richtung.
Kennen keinen Schmerz, genau.
Ja. Ja. Genau. Hast du jetzt aber inzwischen das Gefühl, dass du dir aussuchen kannst, was für eine Art Mann du sein willst? Oder ist das nach wie vor mit Kämpfen verbunden, mit Widerständen?
Da hat sich viel getan, auch in meinem männlichen Freundeskreis. Aber ich habe oft das Gefühl, dass gerade andere Männer das immer mit so einem Ablächeln, wenn man auch mal offen sagt, dass man sich schwach fühlt oder auch offen sagt, ich habe jetzt nicht die Kraft, das und das zu tun. Tatsächlich ist das mit Frauen ein bisschen anders. Da wird mehr Emotionen zugelassen. Das ist völlig in Ordnung, wenn man doch einfach mal nicht so viel Stärke zeigt.
Über den Zusammenhang von Frauen und Männern und die Emanzipation der beiden kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mich würde vorher noch interessieren, was sind das für Männer, die dir da dieses Gefühl geben, wenn du die beschreiben müsstest? So, was machen die so im Leben?
Ja, wir kennen sie, ne? Also ich glaube, wir haben alle so ein Bild im Kopf. Das sind
ist das so
Jungs.
Klischee-mäßig, ja?
Bei mir ist es tatsächlich, in meinem Umfeld ist es leider so, dass die Männer, die wenig nach außen gucken, wenig reflektieren, die dicken Prollkarren fahren, wo es nur ums Geld geht und irgendwie Frauen klar machen, sind auch die, die da wenig reflektieren und wenig Emotionen zulassen. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich treffe nicht immer auf die.
Wollte gerade sagen, vielleicht mal den Freundeskreis irgendwie updaten.
Die sind nicht unbedingt in meinem Freundeskreis, aber man kommt natürlich auch irgendwie in Berührung über andere Leute mit denen.
Ja.
Aber ich bin tatsächlich in einer Bubble, wo das Männlichkeitsbild ein ganz anderes ist als, glaube ich, für manche andere.
Also du bist in der Bubble, wo du dich da safe fühlst mit deinem Männlichkeitsbild, aber wenn du rausschaust und in benachbarte Bubbles gehst, dann wird es schwierig, oder wie?
Sagen wir so, also gleich und gleich gesellt sich ja gern. Also in meinem Freundeskreis ist es ganz klar, dass wir alle gleichberechtigt sind und dass Männer auch Emotionen zulassen dürfen und so sein dürfen. Da darf jeder, betonen auf jeder, so sein, wie er möchte.
Mhm.
Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall Leute da draußen gibt, die sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben.
Da gehe ich absolut d'accord mit dir. Was machst du denn, um anderen dieses neue Männerbild zu vermitteln? Jetzt, wenn du solche Männer triffst, wie versuchst du da mit denen ins Gespräch zu kommen darüber? Oder ist es durchs Handeln, einfach durch sozusagen durch, ich zeige ihnen, wie man auch Mann sein kann, ohne dicke Karre und angespannten Bizeps, sondern einfach anders?
Also wenn ich darauf treffe, dann probiere ich es immer mit Humor. Weil ich glaube, Humor bewirkt ganz viel. Also sowohl lachen, vielleicht auch mal einen ironischen Witz machen. Vor allem versuche ich aber immer, wenn ich mich mit diesen Menschen unterhalte oder auch generell, also nicht nur mit Männern mit angespannten Bizeps und dicker Karre, sondern wenn ich merke, da wird wenig gegendert in der Sprache, probiere ich immer auch die weibliche Form zu nennen. Ich probiere auch in meinen Texten männlich und weiblich anzusprechen und auch immer zu zeigen, dass es eben eine weibliche Form gibt. Vielleicht lesen das ja auch die Leute und bei denen bewegt sich dann was. Ja, und ansonsten, wie gesagt, kommt man nicht so oft in Kontakt mit diesen Leuten leider, weil man sich, glaube ich, gerne in seiner Bubble bewegt.
Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, du versuchst immer auch die weibliche Form zu benutzen oder eben die gegenderte Form zu benutzen, Gender-Sternchen. Aber der Punkt ist ja, die Emanzipation des Mannes, über die wir in dieser Ab 21 sprechen, hängt unzweifelhaft mit der Emanzipation der Frau zusammen. Die Emanzipation der Frau kann nur gelingen, wenn die Männer auch mitmachen und sich auch ein Stück weit verändern. Siehst du das ähnlich?
Ja, na klar.
Und was heißt das für uns?
Das heißt für uns, dass wir Männer aktiver sein müssen und mutiger sein müssen in der Gleichberechtigungsdebatte. Also Feminismus ist für mich Gleichberechtigung und damit geht ja auch Emanzipation einher. Und wir Männer müssen aktiver an dieser Debatte teilnehmen in Form von Nachfragen. Habe ich mich jetzt richtig verhalten? Wie siehst du das? Auch Fehler zugeben, wenn man irgendwie gemerkt hat, dass man sich falsch verhalten hat. Und auch das Allerwichtigste, daraus lernen.
Und seit wann bist du auf diesem Trichter? Weil ich meine, das ist ja eine Reise, auf die man sich da begibt. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Und möglicherweise ist es auch ein, Achtung, nächste Phrase, ein Kampf gegen Windmühlen. Also irgendwie ein bisschen aussichtslos, weil es eben zu viele Männer mit dicken Bizeps und dicker Karre gibt.
Also MeToo, die MeToo-Debatte hat viel, viel ausgelöst bei mir und auch in meinem Freundeskreis. Und wie du schon gesagt hast, diese Reise ist nie zu Ende. Ne? Also seit 2015, seit 2016 habe ich offene Ohren für das Thema und setze mich damit auseinander und reflektiere regelmäßig. Verhalte ich mich gut, setze mich mit dem Thema auch irgendwie mit Büchern auseinander und so. Ja, das ist aber, also es ist nie fertig. Ich erwische mich auch immer dabei, dass ich dann nicht gender, wenn ich rede und denke immer, verdammt, das ist irgendwie immer noch nicht in einem drin. Also ich glaube, wir werden auch in den nächsten Jahren auf der Reise weiterreisen und uns weiterentwickeln.
Und dann lass uns zum Abschluss noch gemeinsam einen Moment der Schwäche vielleicht genießen. Ich sage es bewusst überspitzt, genießen. Gibt es auch mal Tage, Momente, wo du dir denkst, ja, dieses in Anführungsstrichen alte Männerbild, das passt mir jetzt aber auch ganz gut. Da fühle ich mich jetzt auch mal wohl drin.
Ja, absolut. Also bei mir ist es immer beim Sport. ja, es ist... Ich habe lange Handball gespielt und da habe ich immer so richtig, ich habe immer gesagt, ich habe den Berserker rausgelassen. Also so ein bisschen, zwei Männer treffen aufeinander in dieser körperlichen Härte.
Welche Position?
Rechtsaußen habe ich
immer gespielt. Rechtsaußen, aha.
Zu zeigen, dass man da auch irgendwie der Stärkere ist, die stärkere Mannschaft ist, rumbrüllen, schwitzen und so, auch irgendwie durchziehen, ne? Jungs, komm, wir schaffen das. Also da habe ich immer im Nachhinein gedacht, Mann, Simon, ey, wenn du dich von außen sehen würdest, würdest du den Kopf schütteln. Aber gleichzeitig dachte ich mir, nee, es gibt da irgendwie auch so Momente, wo ich, da tue ich ja niemandem mit weh. Da ecke ich ja auch mit niemandem an. wo ich das auch zulassen möchte, wo ich einfach auch dann einfach mal mir keine Gedanken darüber machen möchte und finde das auch irgendwie auch ganz heilsam, weil mir das dann auch wieder mehr Energie gibt, um mein Verhalten außerhalb des Spielfelds zu reflektieren.
Und ich glaube vor allem, dass es bei Damenhandballmannschaften gar nicht so anders zugeht.
Ja, eben, genau, stimmt, hast du völlig recht.
Simon Schröder, Journalist aus Hamburg. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie es ist, sich ein neues Männerbild zuzulegen, was das für eine lange Reise ist und wo es manchmal auch kleine Momente der Schwäche gibt. Vielen Dank, Simon.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn mich jemand anschaut, sieht er, weißer Mann, vermutlich deutsch, Brille, Klamottenrichtung, nicht komplett aus der Zeit gefallener Bildungsbürger. Und ohne mich zu kennen, würden die Menschen mir wahrscheinlich einige Eigenschaften zuschreiben. Vielleicht wegen der Brille irgendeine Kompetenz vermuten, die da vielleicht nicht ist. Dann vielleicht sowas wie, dass ich als Mann weniger über meine Gefühle rede, dafür aber lieber Fußball schaue. Man kann sich eben nicht aussuchen, für was für eine Art Mann man von anderen gehalten wird. Das kennt auch Anil Altintash, der ist Botschafter der UN Women Deutschland Kampagne. He for She setzt sich dafür Gleichberechtigung ein, und zwar dezidiert als Mann mit türkischer Einwanderungsgeschichte. Was das für ihn bedeutet und für sein eigenes Männerbild, darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Hi.
Leute sehen dich als muslimischen Mann. Was für ein Männerbild haben die von dir?
Also wenn Leute mich anschauen, werde ich quasi als Muslim gelesen, und damit geht meistens im Prinzip so die Vorstellung einher, dass ich vielleicht gar keine Ahnung von Gleichberechtigung habe oder frauenverachtendes Bild. Ich bin so ein bisschen wild, ich bin so temperamentvoll. Also ich werde auch oft sehr in diese harte Ecke gestellt. Also all das, was im Prinzip gefährlich und so ein bisschen mysteriös ist, damit werde ich dann meist gelesen, beziehungsweise wenn man über muslimische Männer redet, gerade nach der Silvesternacht 2016, wird meistens eben dieses Bild dieses gefährlichen und sehr harten Mannes, muslimischen Mannes, der eine Gefährdung darstellt für die öffentliche Sicherheit.
Hast du auch tatsächlich das schon mal gespiegelt bekommen von den Menschen? Also wirklich, dass die gesagt haben, ich gucke dich an und sehe genau das, was du uns gerade gesagt hast?
Also zumindest in der Art und Weise, wie Leute zum Beispiel mich in der Bahn oder im Bus oder sowas anschauen, wie sie auf mich reagieren. Also ich werde natürlich auch online damit auch schon konfrontiert worden. Es ist mehr die Frage zum Beispiel, wie ich auch jetzt im sexuellen Kontext zum Beispiel auch Opfer von Fetischisierung oder zu einer Übersexualisierung bin. Also mir werden dann zum Beispiel auch diese Dinge zugetragen wie, weil du doch irgendwie der Türke bist und so ein Macho-Typ bist, bist du bestimmt auch so leidenschaftlich im Bett oder sowas. Und das sind letztendlich auch Formen rassistischer Zuschreibung, die ich auf jeden Fall erlebt habe. Mhm. Aber klar, ich versuche jetzt auch nicht wie der letzte Prolet durch die Gegend zu laufen oder so. Ich bin schon auch ein netter Typ. Aber so unterbewusst und das, was die medialen Bilder quasi in der Gesellschaft diskutieren, das färbt natürlich auf mich ab. Und ich merke schon auf jeden Fall, dass mich Leute in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit auf jeden Fall anders anschauen.
Mhm. Ich frage nur deswegen, weil ich mir gerade nur versucht habe, diese Situation vorzustellen. Du sitzt irgendwo in den öffentlichen Verkehrsmitteln, U-Bahn, S-Bahn, was auch immer. Und es guckt dich jemand so an und du merkst schon, aha, da ist wieder dieser Blick. Und sozusagen, was dann der Schritt ist, ob du auf die Menschen zugehst und sagst, was soll das? Oder also wie gestaltet sich so eine Situation dann am Ende?
Also ich bin ja nicht der Einzige, dem das passiert. Ich glaube, es passieren ja Millionen von anderen Leuten. Ja. Und ich nehme das immer so als Mikroaggression wahr im Alltag. Ich habe mich dran gewöhnt, sagen wir es mal so. Also es ist eine Sache, an die man sich gewöhnt. Aber gerade wenn jetzt zum Beispiel über Männlichkeit gesprochen wird und dann quasi diese rassistische Ebene oder diese Denkmuster mit auf den Blick auf Männer, also auf muslimisch gelesene Männer wirkt, das ist ein ziemlich gefährliches Gemisch. Und ich reagiere da meistens gar nicht drauf, außer wenn mich Leute wirklich verbal angehen. Ich habe da auch keine Kraft dazu, weil so nach Hanau, was alles in Hanau passiert ist, das sind Sachen, mittlerweile habe ich da auch keine Kraft mehr für. Und ich versuche da gar nicht mehr drauf zu reagieren.
Trotzdem, damit wir es verstehen können, was glaubst du, woher kommt dieses Bild von dem muslimischen Mann?
Also ich glaube, diese Vorstellung von dem muslimischen Mann, das ist, also ich würde mir wünschen, dass es erst seit 5 Jahren so wäre, aber es ist natürlich ein historisch gewachsenes Bild, eine historisch gewachsene Form von sogenanntem Orientalismus, also wie quasi der Westen Menschen aus dem Nahen Osten oder eben aus der Türkei und aus dem Nahen Osten sieht. Und das entsteht natürlich durch mediale Bilder. Das entsteht durch 2001 mit 9/11, also dem Anschlag auf das World Trade Center, also diesem globalen Paradigmenwechsel, also dieser Stimmungswechsel von wie der Islam an sich gesehen wird. Aber ich habe das quasi für mich in meiner Beschäftigung auch jetzt, wenn es um Thema Gleichberechtigung und Rollenbilder geht, vor allem nach 2016, also der Silvesternacht nach 2016 erlebt, wo sich da auch diese mediale Debatte nochmal schärfer in Richtung diesem Bild von gefährlichen muslimischen Mann, der blonde, weiße Frauen gefährden würde.
Das heißt, wenn man da jetzt guckt auf das Männerbild, das du dir selber für dich wünschst oder für das du dich entscheiden tut man sich da ja doch ein Stück weit bewusst auch. Aber dann hast du eigentlich gar keine Chance, dieses Männerbild nach außen zu transportieren, weil Leute dir sowieso das schon in aller Regel überstülpen, die dich nicht kennen zumindest.
Also ich glaube schon, dass die Medienbilder sehr stark wirken und diese Narrative auch auf Personen wie mich dann auch wirken. Aber klar, natürlich versuche ich trotzdem auszubrechen. Ich meine, letztendlich gibt es ja auch dieses Phänomen, dass das, was dann quasi von außen auf muslimische Männer in Anführungszeichen jetzt projiziert wird, dass es ja auch selbst angenommen wird, also internalisiert wird. Also die Form von, ne, gerade wenn es um Popmusik oder auch um Rapmusik geht, dieser harte Mann, dieser Hypersexualisierung und diese Hypermaskulinität, also diese extreme Form von Versuch, diesem krassen Männlichkeitsbild von stark sein und Kohle haben etc. zu entsprechen. Aber was oftmals in der Debatte fehlt und was vielleicht auch dann so mein Anspruch ist, das zu verändern, oftmals wird, wenn über Männlichkeit geredet wird und besonders nicht weiße Männlichkeit geredet wird, werden oftmals die gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen vergessen. Also welchen Einfluss haben denn quasi genau diese Rahmenbedingungen auf die Konstruktion von diesen Männlichkeiten? Also wieso werden diese Männer so, wie sie sind? Und das sind meistens oft politische, wirtschaftliche, soziale, gesellschaftliche Bedingungen, die sie benachteiligen. Und darüber müssen wir noch öfter und noch deutlicher reden.
Wir wollen jetzt aber mit dir vor allem auch darüber reden, dass du ja auch Botschafter bist. Botschafter der UN Women Deutschland Kampagne He for She, also er für sie. Ganz provokant gefragt, was können denn Männer für Frauen tun?
Männer müssen in erster Linie erstmal anfangen, ihre Privilegien zu erkennen und überhaupt erstmal darüber reden, in welchem Kontext und in welcher Dimension werden sie in der Gesellschaft, in der wir leben, durch Gesetze, durch Politik in der Gesellschaft bevorzugt und haben Vorteile und Privilegien. Und darüber muss gesprochen werden. Und das fängt damit an, über Rollenbilder zu reden, also die Anforderungen an Männlichkeit und Sichtbarmachung überhaupt anzumachen und darüber zu reden. Und vor allem, dann, wenn wir darüber reden von zum Beispiel Care-Arbeit, über Care-Arbeit sollte zum Beispiel, also die Sorgearbeit, also wer kümmert sich im Haushalt, über die Kinder, über die Betreuung, Pflege etc. All diese Dinge, über diese Dinge müssen sich Männer überhaupt erstmal unterhalten, um dann aber auch die Problemlagen in der Gesellschaft und gerade wenn es um eine Form von, wie wollen wir eine geschlechtergerechte Welt und Gesellschaft konstruieren, dann müssen sie anfangen darüber zu reden und anfangen Privilegien zu hinterfragen und abzugeben.
Unsere Hörerin Deri, die uns dieses Thema so ein bisschen ans Herz gelegt hat, gesagt hat, ich möchte ganz gerne mal, dass ihr darüber sprecht in einer Sendung. Uns haben wir sehr dankend angenommen. Für die ist die Emanzipation der Frau kann erst dann gelingen, wenn sich auch Männer emanzipieren. Weil sie sagt, das letzte Stück dieser Emanzipation kann nur gelingen, wenn auch sich die Männer verändern. Würdest du da mitgehen?
Absolut. Es geht nicht anders, weil die Form von Gleichberechtigung, die wir haben und wollen auch für die Gesellschaft, die muss bei Männern anfangen, weil sie eben in Schlüsselpositionen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eben die Machtposition haben. Und diese Machtposition muss sich verändern, die muss reflektiert werden und das auch immer im Dialog. Aber anders geht es nicht. Männer müssen im Prinzip in diesen ehrlichen und schonungslosen Prozess dieser Emanzipation kommen, weil sie sich selbst auch von diesen Rollenbildern entfernen können und überhaupt emanzipieren können. Der Schritt über Rollenbilder zu nachzudenken, ist der erste Schritt, also als ein großer Teil dieser ganzen Prozesse, darüber nachzudenken, was tut mir gut und wo muss ich auch nicht das tun, was die Gesellschaft von mir erwartet, nämlich ganze Zeit Vollzeit arbeiten und ganze Zeit auf dem Fußballplatz mich in jeden Zweikampf werfen und danach noch irgendwie 10 Bier trinken. Also all das wird als Norm gesehen und diese Norm, die muss ich auf jeden Fall verändern, weil sonst versuchen alle Männer, wem und irgendwas zu entsprechen, was ihnen eigentlich nur schadet und der gesamten Gesellschaft schadet.
Ich habe es unseren anderen Gesprächspartner Simon auch gefragt. Gibt es irgendwo mal Momente, wo du sagst, okay, es ist auch jetzt in Ordnung, wenn ich mich so fühle, wie mir es zum Beispiel die Werbung suggeriert, wenn ich das auch gut finde, wenn ich so Männlichkeitsbilder aus der Werbung gerade mal annehme für mich?
Klar, also manchmal habe ich auch Lust irgendwie, also gerade wenn es um so gender-nicht-neutrale Werbung geht, auch mal Lust auf so ein, keine Ahnung, Axe-Deo oder sowas, das halt irgendwie so ein bisschen herber riecht. Keine Ahnung, also klar habe ich manchmal drauf Lust, aber es geht auch darum, alles andere, was nicht irgendwie herb und keine Ahnung, was männlich riecht, das auch als akzeptierte Form von Männlichkeit zu akzeptieren. akzeptieren. Und darum geht's ja. Also da habe ich auf jeden Fall Lust. Und gerade wenn es um Fußball gucken und Bier trinken, natürlich habe ich da auch doll Lust, aber ich habe auch Lust, andere Dinge zu tun, sondern auch mal irgendwie lateinamerikanische Tänze zu tanzen, ohne dass ich blöd dafür angeguckt werde. Also alternative Männlichkeitsbilder müssen einfach unterstützt werden und vor allem natürlich, ne, darüber haben wir gar nicht gesprochen, aber Sexismus als ganz großer Aspekt dieser ganzen Emanzipation von Rollenbildern, der muss ganz klar benannt und reflektiert werden und dagegen angekämpft werden, absolut.
Sagt Anil Altintash, Botschafter der UN Women Deutschland Kampagne He for She. Anil setzt sich für Gleichberechtigung ein. Und das war der Ab21 Podcast. Männlichkeit, wie sich unser Männerbild verändert. Und zwar ganz ohne Herbert Grönemeyer. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.